Das Thema meiner Botschaft heißt Gottes Souveränität im Einklang mit dir. Ich habe extra das Wort mit dir gewählt, weil wenn ich das Wort oder den Begriff Menschen setzen würde, dann fühlt man sich meistens nicht angesprochen. Gottes Souveränität im Einklang mit dir. Oder in anderen Worten, Gott baut seinen Plan mit dir. Es ist die eine Realität, aber es gibt eine andere Realität. Die eine Realität ist das, was Gott sagt, und die andere Realität ist das, was der Mensch eigentlich lebt. Und manchmal oder auch öfters ist es so, dass man eigentlich ganz im Kontrast ist von dem, was Gott eigentlich gesagt hat, von dem, was Gott eigentlich verheißen hat. Ist es nicht selbstverständlich eigentlich als Christ zu sagen, Gott wird letztendlich seinen Plan ausführen. Gott ist treu. Manchmal ist es so wie ein Slogan, manchmal ist es offensichtlich, und wenn man schon 20, 30 Jahre Christsein hinter sich hat, dann gehört das eigentlich zur Selbstverständlichkeit. Aber der Blickwinkel der Realität, in der wir leben, ist manchmal Kontrast. Und eben gerade haben wir gesungen, woher soll ich wissen, was ich zu tun habe? Und ich würde sagen, es ist gar nicht mal so schwierig. Weil wenn Gott seinen souveränen Plan ausführen möchte, wird er es dir verstehen lassen. Es ist nicht so kompliziert, wie wir meistens denken. Und in dieser Geschichte oder in diesem Text, der gerade vorgelesen wurde, geht es auch um Gottes Plan, der letztendlich sich realisiert, und das durch einen Menschen. Bevor wir in diesen Text einsteigen, den ich in 4 Textabschnitte gegliedert habe, Vers 1, Vers 2 bis 4, 5 und 6, 7 bis 11, ist es meiner Meinung nach wichtig, die Vorgeschichte zu verstehen, damit wir überhaupt in Vers 1 einsteigen können. Denn in Vers 1 geht es darum, dass das Wort des Propheten Jeremia sich erfüllte. Und dass sich überhaupt das Wort des Propheten Jeremia erfüllte, ist nicht selbstverständlich, sondern es ist etwas Besonderes. Es wird hier besonders betont. Und anschließend heißt es, dass Gott das den Geist des Königs bewegte. Und dann sprach er folgende Worte. Die Vorgeschichte fängt in 2. Chronik Kapitel 36 an. Zu dieser Zeit gab es einen König namens Zedekia, der letzte König von Juda gewesen war. Und der König Zedekia war alles andere als demütig. Die Bibel sagt, er war so hochmütig, dass er auf die Worte Jeremias nicht hören konnte. Und zu dieser Zeit schlug das Volk Israel einen Weg ein, das eigentlich nicht Gott wohlgefällig war. Die Priester und die Menschen und das Haus des Herrn, alles war im Unreinen. Sie lebten in der Sünde. Und die Bibel lässt verstehen, dass Gott trotzdem in seiner Barmherzigkeit immer wieder seine Boten zu dem Volk Israel, zu Juda, zu dem Südreich geschickt hatte. Aber ohne Erfolg. Und sie waren so halsstarrig, so stur in ihrem Wege, dass die Bibel sagt, dass letztendlich keine Heilung mehr für sie vorhanden war. Und anschließend kommt der König Nebukadnezar. König Nebukadnezar ist der König von Babylon gewesen, und eigentlich, wenn man von König Nebukadnezar redet, dann ist eigentlich die größte Persönlichkeit, die es zu dieser Zeit gegeben hatte, als König, als Herrscher. Er dringt nach Juda ein, und aufgrund der Sünde wird alles zerstört. Der salomonische Tempel wird zerstört. Alles, was prachtvoll ist, alles, was schön ist, wird zerstört. Und Israel kommt in die Deportation und wird weggeführt und ist unter der Herrschaft eines anderen Königs. Israel war eigentlich bekannt, hatte einen bestimmten Status vor den Menschen, vor den Königen. Und es war so, dass Es gab ja Bücher der Chroniken, wo die Könige lesen konnten, was eigentlich unter den Israeliten immer passierte. Und öfters sehen wir auch in der Bibel, dass wenn die Chroniken aufgeschlagen worden sind, dass man über Israel gelesen hatte, dass sie auf spektakuläre Art und Weise Könige und territoriale Gebiete eingenommen hatten. Gott wirkte in Zeichen und Wunder. Und sie hatten eine bestimmte Renommee. Man fürchtete sich vor Israel. Aber jetzt auf einmal kommt eine finstere Zeit. Alles ist weg. Alles ist zerstört. Sie werden weggenommen und sie leben unter der Herrschaft der Babyloner. Und die Frage stellt sich hier, vielleicht ist es nicht so, dass man offensichtlich vielleicht gesündigt hat, weil unter offensichtlicher Sünde versteht man ja vielleicht Ehebruch oder Dinge, die man halt so allgemein als Sünde sieht. Aber manchmal denke ich, dass man einen Weg einschlagen kann, der nicht unbedingt Gottes Weg ist. Es ist im Anfang eigentlich gar nicht mal bewusst. Und man geht einen Weg ein, nur aufgrund seiner Entscheidung. Und Menschen sind da und sprechen zu denen, nee, ich denke, dass es nicht der Weg ist, der eigentlich sein sollte. Und man geht weiterhin einen Weg und letztendlich ist man so weit weg, dass man eigentlich nicht mehr weiß, wie man eigentlich dorthin gekommen ist. Und ich glaube, dass die Gemeinde in Deutschland vielleicht nicht mehr diesen Status hat, den er eigentlich haben sollte. Die Gemeinde ist vorhanden, ist präsent. Man kann es nicht 1:1 nehmen. Aber ich glaube, dass die Gemeinde nicht mehr ein großes Sprachrohr in dieser Gesellschaft hat. Vielleicht ist es prophetisch gesehen. Vielleicht entspricht es das, was die Gemeinde zurzeit in diesem Zeitalter erlebt, in dieser Gesellschaft von Deutschland vielleicht. Aber Gottes Liebe ist so groß. Sie waren in der Gefangenschaft, sie waren in der Herrschaft der Babyloner und eigentlich stand in 2. Chronik, dass keine Heilung mehr da war. Aber Gott ist so barmherzig, selbst wenn man Fehler macht, selbst wenn man Wege geht, die eigentlich nicht Gottes Wege sind, überfließt Gottes Liebe so stark, dass er nicht anders kann, als noch einmal sein Volk zu mahnen oder wieder anzusprechen. Und so lässt die Bibel verstehen, dass während sie in dieser Gefangenschaft gewesen war, der Prophet Jeremia in ihre Situation hineinsprach. Und das kann man in Jeremia 25 und 29 lesen, als Jeremia in ihre Situation hineinsprach und lässt verstehen, dass so wie ihr in der Gefangenschaft seid, wird euch Gott aus Babylonien herausbringen. Ihr werdet 70 Jahre in der Gefangenschaft sein. Das heißt, Jeremia gab eine genaue Zahl an, ihr werdet 70 Jahre da sein und dann werdet ihr rausgehen. Jeremia spricht in deren Situation hinein. Abgesehen von Jeremia gab es noch einen Jesaja. Der große Prophet Jesaja spricht ebenfalls in die Situation der Babyloner und lässt verstehen, es wird einen König namens Kyros geben und er wird euch aus Babylonien herausführen. Das heißt, Gott sprach so oft über die Propheten oder durch die Propheten in deren Situation, dass Veränderung geschehen wird. Aber lass mich dir sagen, dass jegliche Worte, die die Propheten gesagt hatten, ob Jeremia oder Jesaja, es so unwahrscheinlich gewesen war, genauso als wenn ich, sage ich mal, sagen würde, dass es morgen 35 Grad sein würde und hier eigentlich alle ins Schwimmbad gehen würde. Und ich denke mal, die meisten würden mir vielleicht einen Vogel zeigen. Es ist so unwahrscheinlich, dass es sich realisieren würde. Und genauso als Jeremia in diese Situation sprach, war es unwahrscheinlich, dass es sich realisieren würde. Jesaja, man geht davon aus, dass es 150 Jahre davor war, dass er prophezeite. Und Jeremia, also das war alles andere als möglich. Und jetzt hier, wenn wir in Esra Kapitel 1 einsteigen, lesen wir, dass das Wort des Propheten Jeremia sich erfüllte. Das heißt, letztendlich, das, was Jeremia vor langer, langer Zeit prophezeite, erfüllte sich auf einmal. Und ich glaube, dass es nicht selbstverständlich ist. Und ich glaube vor allem, dass die Prophetie auch ebenfalls eine Funktion oder ein Element ist, das Gott gebraucht, um die Gemeinde zu ermutigen. Meistens ist es so, dass wir unter dem prophetischen Wort das Wort Gottes sehen. So wie die Predigt da ist, kann das Wort Gottes prophetisch sein, weil es kann die Zukunft ansprechen. Prophetisch kann es auch sein, wenn man zum Beispiel einen Dialog hat. Man spricht zusammen und in dem Gespräch ist es so, dass man einfach mal Gedanken sagt und auf einmal ist es prophetisch, unbewusst. Aber ich glaube, dass auch Gott die Gabe der Prophetie gegeben hat in der Gemeinde, wo bewusst in die Situation von Menschen gesprochen wird. Ich denke, dass es wichtig ist, zum einen, weil es uns ermutigt, weil die Menschen, die in dieser babylonischen Gefangenschaft gewesen waren, Mut gebraucht hatten. Weil es ist eine Zeitphase, wo man eigentlich nicht mal das ausleben kann, was man gewöhnt ist auszuleben. Der Tempel ist nicht mehr vorhanden, alles ist zerstört, man ist unter der Knechtschaft eines anderen Regimes und da braucht man Ermutigung. Und ich glaube, dass diese Worte Menschen Kraft gegeben haben, noch weiter festzuhalten und zu sagen, ja, Gott wird es letztendlich erfüllen, dass ich eines Tages rauskomme. Und ich glaube, auch hier in der Gemeinde ist das Wort oder die Gabe der Prophetie auch ein wichtiges Element, wo wir einander aufbauen können. Wie Paulus sagt, dass die prophetische Gabe da ist, um einander zu ermahnen oder auch vor allem aufzubauen, wo man vielleicht ein Wort im Herzen hat für einen Bruder, für eine Schwester und hingeht und ihn einfach sagt, einfach diese mutigenden Worte gibt. Und ich glaube, dass egal was jemand durchquert und wenn gerade situativ jemand kommt und in die Situation hineinspricht, kann es auch eine Ermutigung sein, die Gott gebraucht. Anschließend sagt die Bibel, dass Gott das Herz von dem König Kirus bewegte, um seinen Tempel zu bauen. Das Wort, das hier steht, das hebräische Wort, bedeutet in anderen Worten, dass Gott den König bereit machte. Gott machte ihn bereit oder Gott machte ihn willig, seinen Plan auszuführen. Und meistens ist es so, dass wenn man denkt, dass ich irgendetwas oder dass irgendetwas von Gott geschehen muss, dass Gott alleine in die Situation eingreift. Das heißt, der Mensch muss nichts machen, aber Gott tut das, was er möchte, in dem Menschen und so wird es einmal geschehen. Ich glaube, dass es eine Realität ist, dass Gott natürlich in dem Herzen des Menschen wirkt, aber zum anderen liegt es in der Verknüpfung mit dem Menschen selber. Weil man geht davon aus, dass der König Kirus eigentlich diese Initiative genommen hatte, etwas für Gott zu tun, nicht nur, weil Gott sein Herz bereitgestellt hatte, sondern weil man davon ausgeht, dass es Propheten Daniel oder sonstige Propheten gab, die ihm das vorgelesen hatte, was Jeremia prophezeite. Das heißt, es gab den Einfluss des Menschen und es gab auch den Einfluss Gottes. Das heißt, wenn Gott etwas in deinem Herzen tut oder etwas in deinem Herzen wachsen lässt oder wenn etwas geboren wird in deinem Herzen, dann ist es natürlich auch Gott, der es in deinem Herzen tut, aber es hat auch einen menschlichen Anstoß. Es kann auch geschehen, dass ein Mensch oder dass ein Bruder, eine Schwester dich auf etwas anspricht, was Gott dir schon auf dem Herzen gelegt hat. Und ich glaube, dass hier, wie es darum geht, dass ein König, ein Mensch erweckt oder bewegt worden ist, geht es eigentlich vielmehr darum, dass, weil es gibt diese kollektive Erweckung, wo die ganze Gemeinde erweckt wird, begeistert wird, bereitwillig gemacht wird, um etwas zu tun. Aber es gibt auch die individuelle Erweckung. Und die individuelle Erweckung, darum geht es, dass ein Mensch von Gott bewegt oder bereitgestellt wird, um einen kollektiven Auslöser zu geben. Das heißt, dass durch eine Person etwas geschieht, was die ganze Gemeinde oder vielleicht sogar eine ganze Stadt segnen kann. Ich denke, dass da eigentlich gar nicht das Problem ist. Weil meistens wissen wir, wenn Gott uns etwas auf den Herzen legt. Meistens wissen wir, wenn Gott uns einen Gedanken gibt. der einen Segen sein kann für die Gemeinde. Wenn Gott uns eine Idee gibt, wenn Gott uns eine Vision vielleicht gibt, irgendetwas wird in uns geboren, damit es einen Auslöser für viele gibt. In Vers 2 bis 4 heißt es, so spricht Kyros der König, dass der Gott des Himmels ihn befohlen hat, den Tempel aufzubauen. Zum einen könnte man denken, das ist doch ein König. Wenn er was sagt, ist es doch selbstverständlich, dass die Leute es machen. Aber ich denke, dass der König in dem Sinne nicht gezwungen war, das auszuführen, was Gott ihm auf den Herzen gelegt hatte oder was Gott ihm als Auftrag gegeben hat. Jedes Mal, wenn Gott uns etwas auf den Herzen legt, wenn etwas geboren wird in unserem Herzen, ist es kein Zwang. Gott legt es in unserem Herzen. Aber das Problem ist nicht unbedingt da, dass wir etwas auf den Herzen bekommen, sondern das Problem fängt an, es in die Tat umzusetzen. Weil man öfters Dinge auf den Herzen bekommt, aber man Schwierigkeiten hat, öfters es in die Tat umzusetzen. Und der König Kyros ging sofort in die Tat und ließ verstehen, Gott, der Gott des Himmels, hat mir befohlen, den Tempel aufzubauen. Das heißt, er ließ eigentlich nicht lange mit sich packen oder viel Zeit vergehen oder verplempern, sondern er ging direkt in die Tat und ließ verstehen, dass Gott ihm einen Auftrag gegeben hat, etwas zu tun. Und das Wort Gottes Himmels betont noch einmal Gottes Souveränität, weil es ungefähr 9-mal in dem Buch von Esra kommt. Gott will seinen Plan realisieren, aber er tut es meistens immer im Einklang mit dir. Und wenn Gott etwas in deinem Herzen legt, muss es nicht unbedingt spektakulär sein. Es scheint vielleicht sogar manchmal so unwichtig zu sein, zu sagen, wenn ich das angehen werde, ist das wirklich dran? Ist das nicht zu klein oder man muss sich öfters überwinden, überhaupt das anzugehen? Ich kann mich erinnern, wir waren in einer Evangelisation in Gummersbach und ich war mit 2 Personen im Gespräch und diese 2 Personen hatten ihr Leben an Jesus übergeben. Und in dem Augenblick gab es eine andere Schwester, die von der Gemeinde auch da war. Und sie hatte gerade da auf dem Herzen, gerade wo ich mit diesen 2 Personen gesprochen hatte, dass sie zu mir kommen sollte und mich einfach ansprechen sollte. Sie wusste nicht wieso, aber sie hatte es auf dem Herzen. Und ich war dabei gerade in dem Gespräch, jemanden von der Gemeinde zu suchen, damit die 2 Personen zumindest einen Anschluss haben, in die Gemeinde zu kommen. Das heißt, ich war die ganze Zeit in Frage und sie hatte eigentlich die Antwort auf die Frage. Aber das Problem von ihr war, dass sie sich gedacht hatte, okay, ich lasse es mal. Ich weiß nicht, ob ich wirklich zu ihnen hingehen sollte. Und später in dem Gespräch, als ich mit der Frau gesprochen hatte, habe ich ihr gesagt, eigentlich habe ich die ganze Zeit jemanden gesucht von der Gemeinde, damit sie einen Anschluss bekommt, damit die 2 einen Anschluss bekommen, damit sie in die Gemeinde geht. Und die Frau sagte, ja, ich wollte eigentlich zu dir kommen, aber in dem Augenblick hat sie sich nicht überwunden und hat sich von den Umständen oder von den Gedanken abwimmeln lassen und ist halt nicht zu mir gekommen. Und in dem Augenblick, sage ich mal so, haben wir etwas verpasst. Natürlich habe ich die Nummer und so weiter, aber die Person war in diesem Augenblick sehr wichtig. Und deswegen denke ich, dass es wichtig ist, darauf einzugehen, was Gott uns manchmal auf den Herzen legt. Es kann vielleicht nicht so wichtig sein in unseren Augen, aber wenn wir hingehen und es in die Tat umsetzen, kann es wirklich eine Bedeutsamkeit haben oder etwas Wichtiges ausstrahlen. Zum anderen steht in Vers 4 bis 6, dass der König befahl, dass die Leute aus euren Orten oder aus eurer Nachbarschaft euch unterstützen sollen. Die eine Sache ist, wenn etwas geboren wird, kann die Vision da sein, die Idee kann da sein. Aber die andere Frage kann es sein, wie wird es mit der finanziellen Lage aussehen? Vielleicht ist deine Idee oder deine Gedanke viel größer, als nur zu jemandem hinzugehen, um ihn zu ermutigen. Vielleicht legt Gott etwas in deinem Herzen, was vielleicht hier eine neue Dynamik, eine weitere Dynamik in die Gemeinde setzen kann. Vielleicht gibt dir Gott eine Idee, wie du diese Gemeinde noch weiter bereichern kannst. Aber in den ersten Gedanken denkst du dir, hey, die finanzielle Lage oder die finanzielle Situation entspricht eigentlich gar nicht mal meiner Idee. Oder du möchtest etwas in der Stadt machen, weil Gottes Souveränität ein Auslöser sogar haben kann für die Stadt, ein Segen für Andernach. Und du denkst dir, wie soll ich es mit den Finanzen machen? Natürlich soll man Gedanken oder Ideen überdenken. Aber wenn sie von Gott kommen, soll man manche Schritte wagen. Und hier lässt die Bibel verstehen, dass eigentlich die Ressourcen, dass alles, was an finanzieller Lage gewesen war, eigentlich von den Nachbarn, von den Leuten kam, die eigentlich gar nichts mit der Vision zu tun hatten. Und ich denke, dass Gott, wenn du diese Schritte gehst, Gott Finanzen von überall bringen kann. Es kann von der Gemeinde sein, es kann auch von jemand ganz anders sein. Aber meistens begrenzen wir Gott, indem wir schon in unseren Gedanken denken, hey, wenn ich diese Schritte weitergehe, weiß ich, dass ich auf diese Ressourcen, dass diese Ressourcen meistens ein Problem sein werden. Und wir sehen, dass trotz des Königs Kyros er auch auf Ressourcen angewiesen war. Und die Ressourcen waren vorhanden. Ein weiteres Beispiel. Ich kann mich erinnern, als natürlich am Studienplatz, als wir Kirchengeschichte hatten und ja, ein bisschen so ja, die Einheitssituation ein bisschen der Gemeinden in Deutschland analysiert hatten und auch auf Luther eingegangen sind, wie er es geschafft hatte, eine Reformation zu bringen und so weiter. Thomas Münzer, haben uns verschiedene Persönlichkeiten angeschaut und während des Unterrichtes und während dieser Thematik, die wir angesprochen hatten, wuchs in mir ein Gedanke, eine Idee. Und ich habe mir gedacht, wie kann man diese Einheit vor allem jetzt fördern? Wie kann ich irgendwas in diese Zeit hineinbringen, um die Einheit in der Gemeinden zu fördern? Ja, es ist keine einfache Sache, weil zum einen hat jede Gemeinde seine Realität und zum anderen bin ich vielleicht nicht ein Teil dieser Gemeinde während Jahren gewesen. Ich bin nur neu hingezogen und jetzt kommt einer und möchte irgendwie vielleicht die Einheit fördern. Das war einfach nur eine Idee, einen Gedanken und ich komme von einem afrikanischen Hintergrund, also meine Gemeinde, das war eine afrikanische Gemeinde und ich habe mir so gedacht, okay, meistens, wenn die afrikanischen Gemeinden was organisieren, da sind nur Afrikaner. Und wenn die Deutschen was organisieren, sind nur Deutschen. Und wenn die Brasilianer was organisieren, sind nur Brasilianer vorhanden. Und da habe ich mir gedacht, das entspricht nicht wirklich dem Christusbild, und wo die Bibel sagt, dass alle Nationen vor dem Thron Gottes stehen würden. Da habe ich mir gedacht, na, ich möchte etwas machen. Und so kam in mir einfach eine Idee, einfach einen Jugendtag oder einen Tag zu organisieren, wo halt Gemeinden, von afrikanischen Gemeinden, deutsche Gemeinden, Katholiken, Evangelikalen, wir auch Pfingstler zusammenkommen und einfach zusammen halt Gottesdienst feiern. Genau. Einmal die Einheit und zum anderen halt dadurch auch evangelistisch zu wirken. Das war eine Idee. Und diese Idee habe ich dann mit einigen anderen Seminaristen geteilt und sie haben sich gedacht, okay, ist interessant. Aber die Sache, als Seminarist hat man eigentlich nicht viel Geld. Ja, und eigentlich muss man selber zusehen, dass man die Kosten irgendwie an Bücher und so weiter, dass man da investiert und dass man da nicht zu kurz kommt. Aber ich habe mir gedacht, Gott, wenn es von dir kommt, wirst du einfach dafür sorgen, dass es sich realisiert. So habe ich mir einen Plan gemacht, habe ich mir gedacht, okay, was werde ich jetzt machen? Jetzt werde ich halt einfach so einen Plan erstellen und sagen, okay, wenn jeder 15 Euro investiert, so werden wir ungefähr auf die Summe von 1.000 Euro kommen. Okay, das war die Idee Ich habe das vorgeschlagen, einige haben investiert und andere auch weniger, aber man kam noch nicht wirklich auf die Summe. Und dann fängt man an, vielleicht auch zu denken, zu überdenken, hey, eigentlich dieser Gedanke, diese Idee kam doch von Gott, aber ich sehe irgendwie, dass es nicht wirklich der Realität entspricht, weil ich weiß, dass mir nicht mehr viel Zeit übrig bleibt. Ich habe schon ein Datum festgemacht und irgendwie kam es dann so, dass ich in Gemeinden gegangen bin und dass Gott auf einmal Leute einfach bewegt hatte, die bereit gewesen waren, einfach in diese Projekt oder in diese Vision zu investieren. Und ich habe Gottes Souveränität gesehen und habe mir gedacht, wow, Gott, du hast so viele Wege, um es letztendlich zu realisieren, dass dieser Gedanke eigentlich von dir kommt. Und jetzt haben wir dann die erste Initiative in Bonn gehabt und ich sage mal, es war eine Gebetserhörung für andere, die dort vorhanden gewesen waren. Da gab es eine Gemeinde und die hatten sich gewünscht, so etwas zu machen. Ich wusste es natürlich nicht, aber ich habe es gemacht und letztendlich war es auch ein Zeugnis für die. Und ich habe mir gedacht, wow, wie Gott wirkt, wie Gott handelt. Eine kleine Idee, die geboren wird im Herzen von einem Seminaristen irgendwo im Westerwald und die anschließend ein kleiner Auslöser wird für, oder ein Segen, besser gesagt, für die Gemeinden von Bonn, die es ebenfalls auf dem Herzen hatten. Und damit möchte ich sagen, wenn Gott uns etwas auf dem Herzen legt, sollten wir es nicht zu klein sehen, denn wir kennen nicht den Auslöser. Nachdem die Ressourcen vorhanden gewesen waren, heißt es in Vers 5 bis 6, dass jeder, dessen Geist Gott erweckte, nach Jerusalem hinaufzog. Es war nicht jeder, der sich an dieser Vision anschloss. Die Bibel präzisiert hier, dass es eigentlich nur die gewesen war, dessen Geist Gott bewegt hatte. Manchmal, wenn wir etwas auf dem Herzen bekommen oder eine Idee haben, denken wir, dass es alle einnehmen wird, dass wenn ich davon erzähle, dass es eine Begeisterung pur sein wird für alle. Wenn sie das nur hören werden, dann wird die Gemeinde aufspringen, der Gemeindeleiter wird begeistert sein. Und es ist die Idee, auf die wir seit Jahren gewartet haben. Nee, so ist das nicht unbedingt. Es kann auch ganz anders sein. Wenn die Idee gegeben wird, wenn die Vision weiter vermittelt wird, kann es sein, dass auch viele vielleicht desinteressiert sind oder sagen, okay, ich weiß nicht so sehr, vielleicht ist noch nicht die Zeit dafür oder überleg es dir. Aber und in der Zeit, wo vielleicht andere vielleicht nicht direkt ein Herz dafür bekommen, heißt es auch nicht, dass es nicht von Gott ist. Sondern Gott hat bestimmte Leute dafür, sage ich mal, bestimmt oder in anderen Worten ebenfalls bereitgestellt. Dasselbe Wort, das bei dem König Kirus steht, dass Gott den König Kirus bewegt hatte, bereitgestellt hat, ist das gleiche Wort, das hier bei den Menschen steht, die Gott bereitgestellt hat. Gott hat nicht nur Ressourcen, aber Gott hat auch Menschen, die er bereitgestellt hat, um diese Idee auszuführen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass in Babylon es so gewesen war, dass wenn man so lange unter der Herrschaft einer anderen Persönlichkeit gelebt hat, fängt man an, in diesem Lande oder in dieser Gewohnheit vertraut zu werden. Es fängt an, wie sein eigenes Zuhause zu sein, obwohl man nicht wirklich diese Freiheit erlebt. Und nicht jeder Israelit ist aufgestanden. Nicht jeder hat sich gesagt, ich werde jetzt wieder zurückgehen nach Jerusalem, um die zerstörte um den zerstörten Tempel wieder aufzubauen. Andere sind bestimmt geblieben. Aber es sind nur die zurückgegangen, dessen Herz von Gott bereit gemacht worden sind. Und anschließend heißt es, in Vers 7 bis 11, dass der König Kirus, was er getan hatte, ist, dass er zuerst in das Haus oder in den Tempel von Nebukadnezar gegangen ist und sich alle Geräte wieder rausgeholt hatte, die eigentlich den Israeliten vorhanden gewesen waren oder was eigentlich den Israeliten gehörte. Erinnert euch, vor Jahren, vielen, vielen Jahren, 70 Jahren, wie auch immer, wurde etwas zerstört, ist etwas kaputt gegangen. Der Tempel ist zerstört worden. Die Realität war alles anderes als schön und gut. Und nach 70 Jahren bewegt Gott eine Person, einen Menschen, einen König, der sich bereit macht oder bereitstellt, den Auftrag Gottes zu tun. Und jetzt gehen sie in den Tempel von Nebukadnezar hinein, was ein heidnischer Tempel gewesen war, um alle Geräte wieder rauszuholen. Und was haben sie getan? Sie haben diese Geräte rausgeholt, um sie natürlich in den Tempel Gottes wieder hineinzubringen. Und die Bibel sagt, dass an die 5400 Geräte von Gold und Silber wieder genommen wurde und in den Tempel Gottes wieder hineingetan wurde. Und wenn man von 5400 Goldgeräte oder Silbergeräte spricht, dann ist es etwas, was eigentlich großen Wert hat. Was sehr teuer eigentlich ist. Etwas, was teuer war, wurde den Israeliten weggenommen. Aber in Gottes Souveränität hat Gott den König Kyros erlaubt, um das zu holen, was eigentlich den Israeliten verloren gegangen war. Vielleicht gibt es auch manche Dinge, die während der längeren Zeit zerstört worden sind. Vielleicht auch in dem Leben der Gemeinde, weil eine Gemeinde hat eine lange Geschichte. Und wenn etwas vielleicht sogar kaputt gegangen ist oder wenn etwas weggenommen wurde, so möchte Gott es wieder in die Gemeinde hineinführen. Vielleicht kann es individuell sein, vielleicht kann es auch kollektiv sein. Vielleicht kann es individuell sein, dass es dir als Freude, die Freude kann auch weggenommen werden sein. Man kommt vielleicht zur Gemeinde, man ist Christ, aber man ist nicht wirklich froh. Das Lächeln am Sonntag ist nicht vielleicht das Reale, was dich jeden Tag, was in deinem Alltag ist, aufgrund der Dinge, die du lebst, aufgrund Dinge, die vielleicht zerstört worden sind in deinem individuellen Leben, in der Familie kann es auch sein, im Alltag, im Beruf. Aber das, was gestohlen worden ist, sollte wieder den Eigentlichen wiedergegeben werden. In anderen Worten, Gott stellte die Gemeinde wieder her. Die Freude kann dir wiedergegeben werden, die zerstört worden war. Vielleicht ist es auch irgendein anderer Bereich in der Gemeinde, der vielleicht nicht mehr vorhanden ist, das vielleicht zerstört worden ist oder das nicht mehr präsent ist. Aber durch die Idee, durch deine Tat, durch das, was du tust, kann es wiederhergestellt werden. Es kann, abgesehen von der Freude, kann es auch irgendein anderen Bereich sein, die du in der Gemeinde hineinsetzt, vielleicht eine Jugendarbeit oder vielleicht auch eine Kinderarbeit, etwas, was wiederbelebt wird. Etwas kann wiederbelebt werden, wenn du zur Tat gehst. Und all diese Geräte, die zerstört worden sind, sind wieder zurück in den Tempel gekommen. Das heißt, Gott hat es letztendlich nicht erlaubt, dass Dinge, die der Gemeinde gestohlen worden sind, für immer gestohlen bleibt. Vielleicht können gewisse Dinge für eine gewisse Zeit weggenommen werden. Aber Gott stellt die Gemeinde wieder her. Wenn es an Liebe fehlt, Gott stellt Liebe wieder her. Wenn es an Freude fehlt, Gott stellt die Freude wieder her. Wenn es an Einheit fehlt, kann Gott die Einheit wiederherstellen. Aber das alles geschieht, wenn du verstehst, dass eigentlich die Idee in deinem Stillen, in der stillen Zeit oder das, was du auf dem Herzen hast, was vielleicht so unbedeutend erscheint, wenn du es wahrnimmst und wenn du in die Tat gehst und nur durch diesen kleinen Push, ja, durch diesen kleinen Anstoß, den du gibst, kann es ein Auslöser sein für die Gemeinde, kann es ein Auslöser sein für die Stadt von Andernach. Gottes Souveränität erfüllt sich letztendlich mit dir. Und das Gleiche, was Gott mit König Kyros getan hat, kann er auch mit dir tun. König Kyros war ein heidnischer König. Du bist ein Christ. Und wie viel mehr kann es heute mit dir passieren?